Das Wort, das uns als Grundlage dienen soll, finden wir in 1. Johannes Kapitel 3. Und hier wollen wir die Verse 4 bis 18 lesen, etwas längerer Abschnitt. 1. Johannes Kapitel 3 ab dem 4. Vers. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen, und es ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn weder gesehen noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger, und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ich muss sagen, dass mich das Wort Gottes in der Vorbereitung wieder tief beeindruckt hat. Auf der einen Seite diese göttliche, große Liebe, die Gott zu uns hat, die aus einem jeden Vers der Bibel spricht, die Liebe zu uns Menschen, zu mir und zu dir. Und auf der anderen Seite gleichzeitig diese Gerechtigkeit, diese Heiligkeit, diese Reinheit. Gott hat uns Menschen so geliebt und lieb, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat für uns, damit er für uns stirbt, an unserer Stadt, dass er all unsere Sünden auf sich nimmt und ans Kreuz geht. Aber seine Liebe ist nicht so groß, dass sie das Unrecht schönredet oder verharmlost. Wir müssen sagen, dass die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes die Waage hält. Niemals wird die Liebe Gottes so groß sein, dass sie Unrecht durchgehen lässt und genauso auch umgekehrt. Wenn wir in das Leben Jesu schauen, dann sehen wir, dass Christus genauso war. Auf einer Seite heilig, gerecht und rein. Ich denke nur daran, wie er mit den Pharisäern gesprochen hat oder wie er es nicht dulden konnte, dass im Haus Gottes Unreinheit ist. Und er hat alle hinausgejagt aus dem Tempel. Und auf der anderen Seite diese göttliche Liebe zu einem jeden Einzelnen, zu einem jeden Sünder, zu einem Zöllner, zu einer Ehebrecherin. Er war voller Liebe und wollte helfen. Mir war es interessant, wenn wir die Johannesbriefe lesen, dass Johannes die Gesinnung Christi hatte. Diese Liebe, die aus diesen Briefen spricht. Ich denke, wir haben in der Bibel keine Briefe, die so liebevoll geschrieben sind. Liebe Kinder, Geliebte, liebe Brüder, Kindlein, so schreibt er immer und immer wieder und will doch damit zum Ausdruck bringen gegenüber den Empfängern der Briefe, dass er sie doch so von Herzen liebt. Und dass alles, was darin vorkommt, was er schreibt, dass die Liebe der Beweggrund ist. Er wollte helfen mit Christi Hilfe. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass die Johannesbriefe sehr direkt geschrieben sind. Er hat angesprochen, offen, was nicht in Ordnung ist, hat klargestellt. Bei all der Liebe ist er für die Wahrheit gestanden, für Recht und für Ordnung. Ich habe über das heutige Wort die Überschrift gesetzt: Merkmale der Gotteskindschaft. Nun, was sind Merkmale? Ganz kurz, ein Merkmal ist eine erkennbare Eigenschaft, die einen Menschen, einen Gegenstand oder eine Sache von anderen unterscheidet. Ein Beispiel vielleicht, wenn wir jetzt hier zwei Männer stehen hätten, einer hätte blonde Haare und der andere braune Haare, dann wäre die Haarfarbe ein Merkmal, das den einen ganz klar vom anderen unterscheidet. Und wenn beide blond sind, dann könnte man die Augenfarbe nehmen oder manches andere. Und wenn ich über einen von den beiden sprechen würde, könnte ich ein Merkmal nennen und könnte sagen, der blonde Mann. Und dann jeder wüsste Bescheid. In unserem Leben arbeiten wir sehr, sehr viel mit Merkmalen. Jeden Tag. Auf der Arbeit, zu Hause, überall, wo wir sind. Wir arbeiten mit Merkmalen, um Dinge zu unterscheiden. Wir können uns darüber Gedanken machen. Vielleicht ein Beispiel. Wenn meine Frau sagt, geh in den Laden und kaufe Milch. Meine erste Frage, Vollmilch oder fettarme Milch? Ein Merkmal. Dass, wenn ich im Laden bin und vor dem Regal stehe, Milch ist, gibt's viel. Aber ich kann es eingrenzen durch ein Merkmal. Dann brauche ich rechts nicht mehr suchen, sondern nur noch links. Ich kann es noch feiner eingrenzen, wenn ich noch ein weiteres Merkmal sagen würde, würde sagen, es darf nicht über 1 Euro kosten zum Beispiel, dann wird die Auswahl noch kleiner. Und so kann man durch Merkmale differenzieren und unterscheiden. Auch im Geistlichen ist es wichtig zu unterscheiden. Die Wahrheit von der Lüge, das Wort Gottes von der Irrlehre und manches andere. Wir leben in einem christlichen Land, wo fast jeder sich Christ nennt, viele sich Kinder Gottes nennen. Und diese Aussage, können wir immer weiter eingrenzen. Wir können sagen, wir leben in einer Stadt, wo viele sich Christen nennen oder Kinder Gottes. Wir können sagen, wir gehen in eine Gemeinde, wo sich viele oder alle Kinder Gottes nennen. Wir können auch sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und das macht es sehr kompliziert, weil doch alle Kinder Gottes sind, weil doch alle Gott dienen wollen, weil alle in den Himmel kommen wollen. Alle meinen es doch aufrichtig, also sind wir doch alle eins. Aber so ist es nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu verurteilen, sie zu richten, ihnen vielleicht sogar die Seligkeit abzusprechen. Wir sollen sie nicht verachten, aber es ist wichtig, dass wir unterscheiden. Dass wir unterscheiden, mit wem habe ich zu tun? Mit wem habe ich Umgang? Mit wem gebe ich mich ab? Pflege ich Gemeinschaft? Und vor allem sollen wir uns selber prüfen. Wer ist Kind Gottes und wer nicht? Bin ich ein Kind Gottes, weil ich vielleicht in eine Gemeinde gehe, wo draußen Gemeinde Gottes steht? Macht mich das zu einem Kind Gottes? Macht es mich zu einem Kind Gottes, weil ich es sage, weil ich es mir einrede, weil ich einfach selber davon überzeugt bin? Wer ist Kind Gottes und wer nicht? Was sind die, die nicht Kind Gottes sind? Das verlesene Einleitungswort, das können wir in zwei Teile teilen. Im ersten Teil geht es um die Gerechtigkeit und im zweiten Teil geht es um die Brüderliebe. Und in der Mitte gibt es einen Vers, der 10. Vers, der diese beiden Teile miteinander verbindet und als Zusammenfassung gesehen werden kann. Johannes sagt so: Daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Eine klare, direkte Aussage von Johannes. Und er möchte dadurch klarstellen, dass es nur zwei Seiten gibt. Entweder sind wir ein Kind Gottes oder wir sind ein Kind des Teufels. Eine klare Ansage, wo es nichts herumzureden gibt und das allein mögen viele nicht. Kind Gottes, okay, aber dann gleich Kind des Teufels, das ist doch schon sehr krass. Dass man vielleicht nicht Kind Gottes ist, das mag ja schon sein, aber dann gleich Kind des Teufels. Der Mensch, er meint es doch auch gut. Er will doch auch selig werden. Aber ihr Lieben, es reicht nicht aus, gut zu sein. Und wenn wir alle Diplomatie weglassen, alle blumigen Worte, alle Ausreden, da müssen wir sagen und müssen es so stehen lassen, wie es hier ausgesagt ist: Wer kein Kind Gottes ist, der ist ein Kind des Teufels. So hart es auch klingen mag. Johannes sagt, daran wird es offenbar. Und das meint, es gibt Merkmale. Man kann es erkennen. Es gibt Merkmale, an denen es offenbar wird und man genau unterscheiden kann, wer ist ein Kind Gottes und wer ist ein Kind des Teufels. Oder anders gesagt, ob ich ein Kind Gottes bin oder ein Kind des Teufels. Und jetzt wird es interessant, weil es ist doch wichtig immer für uns, wenn uns die Schrift zeigen möchte, wie wir Dinge unterscheiden können. Dass wir Sachen erkennen können, gerade heute, wo alles so verworren ist, so durcheinander, wo jeder sich Christ nennt, viele sich Kinder Gottes nennen. Johannes schreibt so: Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Und im Umkehrschluss können wir sagen, derjenige, der Gerechtigkeit übt und seinen Bruder liebt, der ist von Gott. Mir fiel einmal auf, dass diese beiden Dinge erwähnt sind. Es ist nicht nur eins erwähnt, nicht nur Gerechtigkeit und nicht nur die Bruderliebe. Wer die Menschen so liebt, seinen Nächsten so liebt, dass man die Gerechtigkeit nach unten drückt, die Wahrheit, man liebt auf Kosten der Wahrheit, dass man manches entschuldigt, schönredet, kein Kind Gottes. Und wer so eine Gerechtigkeit hat und so heilig ist und seinen Nächsten mit Füßen tritt, kein Kind Gottes. Der ist ein Kind Gottes, der Gerechtigkeit übt und den Bruder liebt. Auf der anderen Seite wurde mir wichtig, dass hier nur diese zwei Sachen erwähnt sind. Und es ist wichtig für uns, dass wir es dabei belassen, dass wir nicht eigene Dinge da noch anfügen, was ein Bruder ausmacht, was ein Kind Gottes ausmacht, sondern im Wort Gottes steht, Der ist ein Kind Gottes, der Gerechtigkeit übt und der die Brüder liebt. Es ist von außen oftmals nicht sofort zu erkennen. Das lesen wir in Jakobus 2 zum Beispiel. Wir haben das auch wieder die Tage erfahren. Menschen, ich sage jetzt mal, die bei uns gut reingepasst hätten, vom Optischen her, und musste mich wieder eines Besseren belehren lassen, weil wir Menschen nach dem äußeren Schein gehen. Wir gehen nach dem Äußeren, mit dem Auge sehen wir, aber wir sehen nicht das Herz. Nicht der ist ein Kind Gottes, der viel spendet. Nicht der ist ein Kind Gottes, der zum Gottesdienst geht. Auch nicht der, der regelmäßig zum Gottesdienst geht. Auch nicht der ist ein Kind Gottes, der sich am Gottesdienst beteiligt. Nicht der ist Kind Gottes, der freundlich ist, der herzlich ist und der grüßt. Das alles gehört selbstverständlich dazu. Aber es ist kein Merkmal, dass das Kind Gottes vom Kind des Teufels unterscheidet. Denn ein Kind des Teufels kann auch freundlich sein, kann auch höflich sein, kann auch grüßen, kann auch spenden, kann auch zum Gottesdienst kommen, kann sich beteiligen und manches andere. Es gibt zwei Merkmale, die beide Gruppen voneinander unterscheidet, nämlich Gerechtigkeit üben und seinen Bruder lieben. Gerechtigkeit üben, was heißt das? Ich konnte das auch von Anfang an, habe ich das nicht gleich verstanden, was natürlich heilig leben, aber was heißt es, Gerechtigkeit üben? Und wir wollen das betrachten. Im Vers 12 ist uns ein Beispiel gegeben, das uns eine Hilfe sein soll. Hier heißt es, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Und das fiel mir auf. Die Werke Kains waren böse und die Abels waren gerecht. Wir könnten sagen, das Gegenteil von böse ist gut. Abels Opfer, es war gut. Es war Gott wohlgefällig. Es war Gott angenehm. Gerechtigkeit üben, es bedeutet, Gott wohlgefällig zu leben, nach dem Willen Gottes zu leben. In 1. Johannes 2, Vers 29 heißt es so, wenn ihr wisst, dass er, nämlich Christus, gerecht ist, dann erkennt ihr, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von ihm geboren ist. Ein Kennzeichen. Ein Kind Gottes, es ist gerecht. Gerecht, wie Christus gerecht ist. Und das heißt auch, dass wir auf Christus schauen sollen. Wenn wir wissen wollen auch, was es heißt, Gerechtigkeit zu üben. Es geht hier nicht um die eigene Gerechtigkeit, sondern es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Und im 1. Johannes 3, Vers 7 hatten wir gelesen, wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er gerecht ist. Christus ist gerecht und wenn er in uns lebt, dann wirkt er durch uns und in uns Gerechtigkeit. Nun, wie war Christus gerecht? Was sagt die Schrift darüber? Erstmal ein Vers aus dem Alten Testament. Lasst uns Psalm 45 aufschlagen, Vers 8. Psalm 45, den 8. Vers. Hier heißt es, und hier geht es um unseren König, um Christus. Du liebst Gerechtigkeit und hast gottloses Wesen. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Freunde. Du liebst Gerechtigkeit und als Gegenteil, du hast gottloses Wesen. Zwei Gegensätze. Also Gerechtigkeit üben heißt auch die Sünde zu hassen. Keine Gemeinschaft zu haben mit der Welt, die Lüste und den Freuden der Welt zu entfliehen, sich von ihnen abzusondern, nichts mit der Welt zu schaffen zu haben, keinen Anteil an der Welt zu haben und sich von der Sünde fernzuhalten, Gerechtigkeit üben. Ein anderer Gedanke finden wir in Matthäus 3. Matthäus 3, die Verse 13 bis 15. Dann kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes wehrte ihm und sagte: Ich habe es nötig, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er ihn gewähren. Gerechtigkeit üben bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Jesus Christus, er kam nicht nur auf die Erde, er zeigte nicht nur Gehorsam darin, dass er auf die Erde kam, um für uns zu sterben, sondern er war gehorsam bei einer jeden Kleinigkeit, wenn ich so sagen darf. Er war gehorsam bis ins Kleinste. Gerechtigkeit üben bedeutet, ein reines Leben zu führen, den Willen Gottes zu erfüllen, das Wort Gottes auszuleben bis ins Kleinste, bis in jede Kleinigkeit, ob es jetzt wie hier die Verordnungen sind, die Fußwaschung oder was es auch sein mag, das Wort Gottes in seiner Gänze, in seinem Ganzen sollen wir bis ins Kleinste auch ausleben und erfüllen. In 1. Johannes 2, Vers 1 hat Johannes so geschrieben, 1. Johannes 2, Vers 1: Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Hier geht es nicht darum, Sünde zu entschuldigen oder Sünde gut zu heißen, denn am Anfang haben wir ganz klar gesehen, dass hier geschrieben ist: Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Dann sagt er aber: Wenn jemand sündigt, wenn wir einen Fehler machen, wir alle, wir haben unsere Fehler, wir haben es gut gemeint, wir hatten aufrichtige Motive, aber es kam etwas nicht Gutes raus. Jesus Christus, er ist gerecht. Er weiß, wie es ist. Von außen mag es anders aussehen. Ein Mensch, der außen steht, der das sieht, er mag ein Urteil sprechen, aber Christus, er ist gerecht. Er sieht das Herz, er weiß, wie wir es gemeint haben, und er ist unser Fürsprecher. Er tritt für uns ein, sodass wir nicht verurteilt werden. Gerechtigkeit üben in dem Sinne, wirklich gerecht zu sein, so wie wir es erkennen, nicht zu verurteilen gleich, sich ein Gesamtbild machen, nicht nur eine Seite hören, die andere Seite auch hören und dann Hintergründe zu verstehen, Liebe zu haben zum Nächsten, Barmherzigkeit üben, verstehen, Gerechtigkeit üben, bedeutet, ein Leben zu führen wie Christus. Dazu wollen wir mal Hebräer 7 aufschlagen. Hebräer 7, die Verse 26 und 28. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Und dann Vers 28. Denn das Gesetz macht Menschen, die Schwachheiten haben, zu Hohepriestern. Dieses Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt wurde, setzt den Sohn ein, der in Ewigkeit vollendet ist. Wir sind Menschen und bleiben Menschen mit unseren Schwachheiten, so hieß es auch. Aber dennoch erwartet der Herr von uns, ein heiliges Leben zu führen. im Herzen unschuldig zu sein, unbefleckt zu leben, sich von den Sünden, von der Sünde, den Sündern abzusondern. Das heißt nicht, dass wir mit anderen Menschen nichts mehr zu tun haben sollen. Wenn dem so wäre, dann bräuchten wir die nächste Woche nicht. Sondern keine Gemeinschaft mit ihnen in der Sünde zu haben, da einen klaren, festen und entschiedenen Stand auch einzunehmen. Mir war interessant, wie andere Bibelübersetzungen diese Stelle übersetzen. Ich möchte es hier wiedergeben. Die Hoffnung für alle sagt so: Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun und ihren Bruder und ihre Schwester nicht lieben, sind niemals von Gott. Hier wurde mir als erstes interessant, hier heißt es, daran kann jeder erkennen. Jeder, der es sehen will, eindeutige Merkmale, die klar unterscheiden. Ein jeder kann erkennen, wer ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun, wir lasen im Einleitungswort, alles Unrecht ist oder alle Sünde ist das Unrecht. Sünde ist Unrecht. Diejenigen, die Sünde tun und ihren Bruder und ihre Schwester nicht lieben, sind niemals von Gott. Niemals. Die Neue Genfer sagt so: Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Ich denke, wir können alle froh sein, dass unsere Seligkeit nicht vom Urteil von Menschen abhängt. Ich denke, wenn das der Fall wäre, dass niemand von uns selig werden könnte, sondern es kommt nicht darauf an, dass wir in den Augen der Menschen recht sind, sondern in Gottes Augen. Gott ist es, vor dem ein jeder von uns persönlich steht. Derjenige, der das tut, was in Gottes Augen recht ist, der ist ein Kind Gottes. Neues Leben sagt: Wer nicht nach dem Willen Gottes handelt und seinen Nächsten nicht liebt, gehört nicht zu Gott. Gerechtigkeit üben bedeutet, kein Unrecht zu tun, keine Sünde zu tun, das zu tun, was in den Augen Gottes recht ist und nach dem Willen Gottes zu handeln. Ein klares Kennzeichen, das die Kinder Gottes von den Kindern des Teufels unterscheidet. Denn die Kinder des Teufels, sie handeln nicht nach dem Willen Gottes. Sie leben nicht nach seinem Wort. Sie sind nicht gerecht. Sie meiden nicht die Welt. Sie hassen nicht gottloses Wesen und sie leben in der Sünde. Es wird noch ein zweiter Punkt erwähnt, nämlich die Brüder lieben. Für Johannes war es so ein wichtiger Punkt. Eigentlich die ganzen Johannesbriefe, die handeln von der Liebe zueinander, diese Bruderliebe. Und im 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 9, heißt es so: Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Und wir können es nach dem Wort, wie wir es gelesen haben, sagen, dass der sagt, er sei im Licht, aber liebt nicht seinen Bruder, der ist in der Finsternis. Und einleitend hatten wir gelesen, wie Johannes sagt: Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Sie haben es an sich selbst so wahrgenommen. Wir haben Leben, Leben aus Gott, weil wir lieben die Brüder. Wir haben diese tiefe Liebe in uns. Und ihr Lieben, wir können einander nicht lieben, wenn wir die Liebe Gottes nicht in unserem Herzen haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und nur der kann den Bruder lieben, der diese Liebe im Herzen hat. In unserem Wort schreibt er so: Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Und er sagt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben oder mit der Zunge, sondern in Tat und in der Wahrheit. Es ist so leicht, etwas zu sagen. Es ist so leicht, ein Bekenntnis von sich zu geben. Aber wir sollen in der Tat und in der Wahrheit lieben. Und hier sagt er, auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Es ist von Christus geschrieben, wie er sein Leben für uns gelassen hat. Und dann sagt er, und auch wir sollen unser Leben für die Brüder lassen. Wir haben gedacht, wenn unsere Liebe zueinander so groß ist, dass wir bereit sind, füreinander in den Tod zu gehen, und das bedeutet viel, füreinander in den Tod zu gehen, wie ist die Liebe dann im Leben zu sehen? Wenn wir untereinander leben, miteinander zu tun haben, ein klares Kennzeichen, die Liebe. 1. Johannes 3, Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das hat Christus, als er kam, von Anfang an verkündigt. Und nicht nur, dass es eine Botschaft war, sondern es war ein klares Gebot. Im 4. Kapitel, Vers 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, der soll auch seine Brüder lieben. Ein ganz klares Gebot, ein Zeichen dafür, dass wir in Gott sind. Nicht die sind Kinder Gottes, die aufgrund unserer Meinung es sind, sondern die sind Kinder Gottes, die durch das Blut Christi erkauft und reingewaschen wurden. Und von diesem Gebot lesen wir auch in Johannes 13, Johannes 13, die Verse 34 und 35. Hier sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Denn daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und im 15. Kapitel, Vers 17, wiederholt er das noch einmal. Denn das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ein Gebot. Es ist nicht so, dass Johannes sich etwas ausgedacht hat, es anderen Menschen aufgebürdet hat, sondern es ist Christus selber, der diese Merkmale festgelegt hat. Und er hat gesagt, jeder, da haben wir wieder das Wort, jeder wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich dachte an nächste Woche, wo wir doch hoffen, dass Menschen kommen. Es ist alles von Gott abhängig. Aber wir haben auch etwas beizutragen. Ach, dass der Herr uns doch helfen möchte, dass Menschen bei uns, unter uns, diese Liebe zueinander sehen und dadurch das Wort auch bekräftigt und gestärkt wird. Johannes schreibt so, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Die Liebe, sie ist von Gott. Und darum können wir auch einander nur lieben, wenn, wie es hier heißt, man von Gott geboren ist. Geboren und diese Liebe ausgeschüttet bekommen hat ins Herz. Wir können von uns selber nichts geben. Wir haben keine Liebe, die wir von uns aus geben können. Gottes Liebe ist es, die wir weitergeben können, sofern sie in uns ist. Diese Liebe, die Fehler nicht zurechnet, die vergeben kann, die mitleidig ist, barmherzig ist, die nicht böse denkt, die nicht böse redet, vielleicht noch hinter dem Rücken, diese Liebe zu Bruder und Schwester. Und was ist mit dem, der nicht liebt? Johannes sagt, der kennt Gott nicht. Wieder so direkt. Im Einleitungswort im 18. Vers hieß es, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und in der Wahrheit. Warum schreibt Johannes das? Es gab schon immer Menschen, schon immer, die bekannt haben, die ein Bekenntnis abgelegt haben, die mit dem Mund und mit der Zunge gesagt haben, dass sie doch Gott dienen. Aber die Taten haben das nicht bestätigt. An den Früchten erkennt man den Baum. Und wer sagt, dass er Gott liebt und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Der Herr möge uns doch helfen, dass wir wirklich in der Tat und in der Wahrheit einander lieben möchten. In Römer 13 wurde mir persönlich ein Wort sehr wichtig, das mir auch mich bewegt hat. Römer 13, die Verse 9 und 10. Denn das alles, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wirklich nichts Böses? Gar nichts? Nein. So sagt es unser Wort. Die Liebe, sie tut dem Nächsten nichts Böses. Diese göttliche Liebe, die brauchen wir. Es wurden manche Beispiele genannt. Nicht Ehebrechen hieß es, nicht Lügen. Petrus schreibt im ersten Brief von Neid, von Afterreden, Heuchelei, manches andere, was dazugehört. Mir war auch sehr interessant, was Jakobus schreibt im zweiten Kapitel seines Briefes, Jakobus 2. Ihr seht, dass wir viele Bibelstellen lesen, aber es ist gut, wenn wir uns da auch im Wort halten. Jakobus 2, Verse 8 bis 9. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann handelt ihr richtig. Wenn ihr aber die Person anseht, sündigt ihr und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber, also genau das Gegenteil, das hat miteinander nichts zu tun. Entweder wir lieben unseren Nächsten oder wir verurteilen. Wir sehen die Person an. Also es hat absolut nichts miteinander zu tun, egal wer der andere ist, egal wie er ist, ob er in unsere Schablone passt oder nicht, ob er unseren Vorstellungen entspricht oder nicht, ob er uns sympathisch ist oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht, ob er uns gefällt oder nicht. Egal, was über den anderen geredet wird oder nicht, ob wir ihn kennen oder nicht. Ich liebe meinen Bruder und meine Schwester und nichts soll mich doch davon abbringen, nichts soll mich beeinflussen. Ihr Lieben, ich habe gedacht, wenn es im Wort Gottes heißt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dann sollte es doch möglich sein, einander zu lieben. Wie Christus uns geliebt hat, wie er seine Feinde geliebt hat und für alle Menschen gestorben ist. Wie sehr lieben wir uns doch selbst? Wie sehr sind wir uns wertvoll? Und genauso sollen wir den anderen lieben. Das königliche Gesetz. Ein Mann kam mal zu Jesus. Wir lesen davon in Matthäus und wir kennen das auch alle. Matthäus 22, die Verse 36 bis 40. Matthäus 22, 36 bis 40. Meister, fragte er, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und größte Gesetz. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Also Jesus sagt, ich sage es mit meinen Worten, die Gotteskindschaft ist daran zu erkennen, dass wir Gott lieben und dass wir unseren Nächsten lieben. Und Johannes sagt, dass die Gotteskindschaft daran zu erkennen ist, dass wir Gerechtigkeit üben und den Nächsten lieben. Und was ist jetzt? Hat Johannes sich da vertan? Hat er was Falsches geschrieben? Etwas weggetan? Etwas hinzugefügt vielleicht? Wir haben anfangs gesehen, was es heißt, Gerechtigkeit zu üben. Wenn wir Gott lieben, dann leben wir nach seinem Willen und nach seinem Wohlgefallen. Hier geht es, dann leben wir so, wie es in den Augen Gottes recht ist, weil wir ihn lieben. Wir haben hier nicht zwei unterschiedliche Dinge, sondern es ist genau das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Ja, wir wollen auch über das Wort weiter nachdenken. Das Wort Gottes, auf der einen Seite diese Liebe zu einem jeden, der Gedanke dahinter zu helfen, zu retten, selig zu machen, den Menschen zu helfen, zum Vater zu kommen in alle Ewigkeit. Auf der anderen Seite diese Wahrheit, diese Klarheit, Christus auf der einen Seite für Recht, für Gerechtigkeit gestanden und auf der anderen Seite diese Liebe zu seinen Jüngern, zu den Sündern, zu jedem. Johannes, diese Gerechtigkeit, wie klar hat er manches formuliert, wie wir es vielleicht gar nicht wagen würden, auszusprechen, so klar. Und auf der anderen Seite, der Beweggrund dahinter ist doch so die Liebe. Die Liebe, der Gedanke, eine Hilfe zu sein. Und so soll es auch bei uns sein. Bei uns soll es nicht anders sein. Wir sollen für Gerechtigkeit stehen, für die Wahrheit. Diese soll auch verkündigt werden. Auf der anderen Seite, lasst uns lieben. Lasst uns einander lieben. Lasst uns einen jeden Menschen lieben. Lasst uns immer sehen, dass Christus auch für den anderen gestorben ist. Ich möchte zum Abschluss den Wunsch des Apostel Paulus an die Thessalonicher lesen. Und ich wünsche, dass einem jeden von uns, auch mir, 1. Thessalonicher 3, Vers 12, euch aber lasse der Herr zunehmen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Der Herr helfe uns doch dazu. Amen.